Wir gehen wieder aus von unserem Generalthema, überall festgefahren, und fragen uns heute, bieten die Religionen anderer Völker einen Ausweg? Und dazu will ich noch ein Wort aus dem Neuen Testament lesen, ein Wort, das wir in Johannes 1 finden, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wie wir alle wissen, gibt es auf der ganzen Erde kein Volk ohne Religion. Wir können zu den Eskimos gehen oder nach Südafrika, zu den Chinesen oder zu den Indianern. Irgendwie haben sie alle eine Gottesvorstellung. Der Gedanke sitzt ganz tief in uns Menschen. Da ist zu vieles, was wir nicht verstehen, was wir nicht erklären können. Da ist die Frage nach dem Woher, die hat doch jeder Mensch sich schon einmal gestellt. Da ist die Frage nach dem Wozu, die wird heute sehr laut und deutlich gestellt. Und da ist immer die Frage nach dem Wohin. Wo sind die, die von uns gegangen sind? Und das ist doch eine Frage, die stellt man sich nicht nur, wenn man gerade davon berührt wird. Die geht doch mit durch unser Leben. Ein Kind hat schon eine Zeit, wo es anfängt zu fragen, und bald merkt es, dass es keine Antwort findet. Der Forscher fragt, und er findet manche Antwort auf seinem Fachgebiet. Der Philosoph fragt, er findet keine Antwort. Es ist ganz einfach eine Tatsache, dass alle Philosophen durch die Jahrhunderte hindurch auf keine einzige der großen Fragen eine verbindliche, allgemein anerkannte Antwort haben geben können. Wir fragen, was ist mit dem Tod? Ist er das Ende? Ist der Mensch nur ein Leib? Was ist er sonst noch? Und immer wieder kommen wir zu dem Ergebnis, da muss ein Größerer sein, einer, der ganz einfach da ist, wenn wir ihn auch nicht fassen und nicht sehen können. Heute wenden nun viele Menschen ihr Interesse den Religionen anderer Völker zu. Warum? Ich glaube, mancher ist vom christlichen Glauben enttäuscht worden. Und mancher liebt auch das Geheimnisvolle. Und so suchen sie in den Religionen anderer. Verschaffen wir uns ganz kurz einen Überblick, welche Religionen es überhaupt gibt. Zurzeit leben etwa 4,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Davon gelten als Christen, ich betone Namenschristen, 1,2 Milliarden, das heißt jeder Vierte. Mohammedaner gibt es etwa die Hälfte, 600 Millionen. 500 Millionen Hindus, 300 Millionen Anhänger des Konfuzius, 300 Millionen Buddhisten. Macht zusammen 2,9 Milliarden. Also 1,9 Milliarden sind auf meiner kleinen Liste nicht einmal erfasst. Was ist Religion? Die Frage müssen wir uns auch kurz stellen. Sie ist nicht leicht zu beantworten. Sie können es anhand eines Lexikons feststellen, wie unklar die Antworten sind. Für mich ist es ein Lehrsystem, ein Gedankengebäude, das uns sagen soll, wie Gott ist, das uns zeigen soll, wie wir zu ihm finden und wie wir uns verhalten sollen. Aber eins müssen wir immer im Auge behalten. Die vielen Religionen, die Menschen erdacht haben, zeigen uns nicht, wie Gott ist. Sie zeigen uns nur, wie Menschen sich Gott vorstellen. Und dazwischen ist ein ganz großer Unterschied. Sehr richtig, sagt der Dichter Friedrich Schiller, in seinen Göttern spiegelt sich der Mensch. Ja, der Mensch spiegelt sich in seinen Göttern. Es ist keine Auskunft über Gott. Wenn wir von Gott wissen wollen, sind wir auf Offenbarung angewiesen, auf das, was er uns von oben gibt. Und die herrlichste Offenbarung haben wir in seinem Sohn. Unser Text: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Eine bessere Offenbarung ist überhaupt nicht möglich. Aber wir können nicht zu Gott hinauf. Ich will das einmal an einem ganz drastischen Vergleich zeigen. Es ist wie mit einem Flugzeug, das über uns dahin fliegt. Da kann ohne weiteres einer im Fallschirm abspringen und von oben zu uns kommen. Es kann aber nie einer von unten nach oben springen. Der Weg ist uns ganz einfach verschlossen. Wir sind angewiesen auf Offenbarung. Interessant ist nun, dass die vielen Religionen, die Menschen erdacht haben, alle von vielen Göttern ausgehen. Das sind alles polytheistische Religionen. Es gibt nur drei monotheistische Religionen. Religionen, die nur einen Gott kennen. Das ist einmal der Glaube, der den Israeliten geschenkt wurde, dann der christliche Glaube und dann der Islam, der sich ja weitgehend auf diese beiden gründet, aber dann sehr viel Eigenes hineingebracht hat. Warum haben die anderen alle viele Götter? Ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. All die vom Menschen erdachten, all die falschen Religionen haben in Wirklichkeit im Hintergrund den Teufel. Und der bekämpft einen Gedanken bis aufs Blut, den, dass es nur einen Gott gibt. Er will ja neben Gott stehen, er will ja sein wie Gott. Und er bestreitet, dass da nur einer ist. Und darum haben sie alle viele, viele Götter. Die Götter, die Menschen sich erdacht haben, sind unberechenbar. Es ist ihnen nicht zu trauen. Und ich will einmal dagegen zeigen, was die Bibel uns von dem wahren Gott sagt. Da steht im 5. Mose 32, Gott ist ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Die von Menschen erdachten Religionen gehen immer davon aus, dass der Mensch gut ist und Gott etwas bietet. Er bietet ihm etwas in seinen Opfern. Sie stellen ihren Götzen Speise auf ihre Altäre. Der Mensch will Gott etwas bieten. Die Bibel sagt uns, dass das nicht geht. Da sagt uns Gott, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet? Hat doch meine Hand dieses alles gemacht und alles dieses ist geworden, spricht der Herr. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Gott ist immer bereit, auf den Armen zu hören, auf den, der nicht weiterkam. Fast immer ist mit den Lehren der heidnischen Götter Angst verbunden. Angst vor Dämonen, Angst vor Götzen. Und ich will dazu einmal einen Abschnitt vorlesen aus einer Schrift der evangelischen Kirche Licht und Leben, die früher vom Wilhelm Busch herausgegeben wurde. Da wird eine Afrikanerin gefragt und es wird gesagt, wir fragen uns in Europa oft, weshalb schickt man den Missionaren nach Afrika? Lasst doch die Schwarzen in Ruhe. Sie sollten ruhig so bleiben, wie sie sind. Was denkst du darüber? Bei diesen Worten veränderte sich der Gesichtsausdruck der anmutigen jungen Bantu. Ihre Fröhlichkeit verschwand. Ihre Stimme ist voll Schmerz und Leidenschaft. Als ich hörte, was man hier immer wiederholt, lass doch die Schwarzen in Ruhe. Da hat mir, die ich eine Afrikanerin bin, dies Wort das Herz durchbohrt. Denn ich weiß wohl, was wir ohne das Evangelium sind. Wenn ihr seht, wie die Schwarzen sich belustigen, so glaubt ihr, dass sie sorglos und glücklich sind. Was für eine Täuschung! Wer das Leid meines Volkes kennt, der kann nur tief ergriffen davon sein. In einem heidnischen Stamm lebt jeder einzelne Mensch in tiefer Angst. Nicht in der Angst vor dem Knüppel oder dem Speer. Vor den Waffen, die man sehen kann, fürchtet sich niemand. Aber die Angst vor dem Bösen los, das uns im Vorbeihuschen ein Wiesel verursacht, oder die Eule, die in der Nähe einer Hütte schreit, oder ein Nachbar, den man für einen Freund hielt. Ja, Angst vor dem eigenen Bruder, der eigenen Mutter, von allen Seiten umgeben von Feinden. Wenn ich eine Heidin wäre, würde ich jede Frage fürchten, die sie an mich richten. Voller Misstrauen, Argwohn und Unseligkeit lebt der Heide in absoluter Unsicherheit. Wie kann ich dem Unglück ausweichen? Wohin soll ich fliehen? Wem muss das Versöhnungsopfer dargebracht werden? Wie kann ich mir das Wohlwollen der Götterahnen erkaufen, in deren Macht es allein liegt, das Böse loszubannen? Überall sucht der Afrikaner den Frieden. Er irrt in den Wäldern herum, auf den Bergen, auf den Friedhöfen. Er wechselt ständig seinen Wohnsitz, damit die bösen Geister seine Spur verlieren. Und dann lesen wir die herrlichen Worte in der Bibel. Fürchtet euch nicht. Und das Wort Jesu. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Bei all den Religionen, die Menschen erdacht haben, gibt es außerordentlich viel Geheimnisvolles. Wir wissen das doch alle aus Büchern. Der Medizinmann, der braut einen geheimen Trank, dessen Zusammensetzung keiner kennt. Und dann murmelt er Zaubersprüche, die nur ihm bekannt sind. Alles geschieht im Dunkeln. Ganz anders ist die Bibel. Wir haben nur eine Bibel. Die hat keinen Anhang für Eingeweihte. Wir bieten sie jedem an. Gibt es denn keine Geheimnisse? Ja, sicher. Aber im Neuen Testament wird uns gesagt, dass sie geoffenbart worden sind. Ich lese ein Wort aus 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Ich könnte viele Stellen vorlesen, die uns alle von Geheimnissen sprechen, die der Herr den Seinen offenbart. Die Bibel sagt uns, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Und dieser Gott, der kann uns überhaupt nicht täuschen. Und er spricht so klar, wir können den Weg finden, wenn wir wollen. Bei den Heiden nie Sicherheit. Und was sagt Paulus? Ich bin gewiss, dass nichts uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und weiter. Bei manchem heidnischen Tempel gibt es Tempeldienerinnen. Die sind mit einem ganz schlichten deutschen Wort bezeichnet, Dirnen. Und das Geld fließt dem Tempel zu. Und was hat Gott schon vor langen, langen Jahren gesagt? Was hat er schon zu Mose gesagt? Unter den Töchtern der Israeliten soll es keine geweihten Dirnen geben. Da sehen wir wieder den gewaltigen Unterschied. Dann denken wir daran, wie viele religiöse Führer sich bereichern. Vor vielleicht 15 Jahren konnte man alle paar Monate in der Zeitung von einem Mann Aga Khan lesen. Er war der Leiter einer mohammedanischen Sekte. In bestimmten Abständen wurde er mit Gold aufgewogen. Dann sah man die Bilder, wie er auf einer Waagschale saß und wie man in die andere Gold füllte.
Und er war ein sehr beleibter Mann. Das gibt's im christlichen Raum nicht. Oder denken wir an einen Sektenführer Bhagwan. Ich hörte einmal, dass er morgens im Rolls-Royce vorfährt. Und ich wunderte mich, dass seine Anhänger darüber nicht empört sind. Da wurde mir gesagt, wieso denn? Er hat 15 Rolls-Royce. Das macht mehr als 3 Millionen Mark aus. Der Herr Jesus war bitterarm. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Und sein großer Apostel Paulus war arm. Und jeder echte Christ verschmäht es und lehnt es ab, Geld anzuhäufen durch das Evangelium. Wie anders ist es wieder bei der Botschaft Jesu als bei der Botschaft so vieler Heiden? Wie viele Führer anderer Religionen versuchen, Macht auszuüben? Und was sagt uns unser Herr? Wer unter euch groß werden will, der soll aller Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und der Apostel Paulus schreibt an die Korinther: Wir predigen uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Sehr häufig bauen die Religionen, die Menschen erdacht haben, auf Leistung. Das ist ja ein uralter Gedanke. Der Mensch will Gott etwas bieten. Ausdruck unseres Stolzes. Ausdruck der Auffassung, wir seien ein Partner, der Gott etwas bieten könnte. Hast du eine Forderung? Lass sie hören. Ich biete das. Der Islam kennt 5 Säulen, auf die er sich aufbaut. Die erste, das Bekenntnis, Allah ist Gott, der Einzige, und Mohammed sein Prophet. Die zweite, der Mohammedaner soll 5-mal am Tage beten. Ich habe gerade heute vieles darüber gelesen und ich habe festgestellt, es geht viel mehr um die Waschungen und die Blickrichtung als um den Inhalt. Er soll 1-mal im Jahr 1 Monat fasten, Ramadan. Allerdings nur so lange, wie die Sonne am Himmel steht. Aber auch das wollen wir nicht unterschätzen. Das ist schon ein Fasten. Er soll Almosen geben, 1/14 seines Einkommens. Und er soll, wenn er wirklich wer sein will, eine Wallfahrt von 5 Tagen nach Mekka machen. Was sagt das Neue Testament zu dem Gedanken, wir könnten Gott etwas bieten? Wir wollen dazu ein Wort aus Johannes 6 lesen. Da hat der Herr Jesus ein langes Gespräch mit den Juden geführt. Und dann heißt es in Vers 28, da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Das Wort Gottes lässt keinen Zweifel darüber, dass wir Menschen Sünder sind. Eines der stärksten Worte in dieser Richtung steht wohl in Johannes 15, Vers 19. Da heißt es: Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen, und die verunreinigen den Menschen. Wir behaupten so gern, wir wären von den anderen verdorben worden. Wie manche Mutter ist der Ansicht, ihr Sohn sei ein absoluter Engel, wenn er nur nicht in falsche Gesellschaft geraten wäre. Unser Herr sagt anders. Er sagt, wir alle Nachkommen Adams, sind alle Sünder, einer wie der andere. Aber unser Herr ist gekommen, auf dass er unsere Schuld hinwegnehme. Bei ihm können wir völlige Vergebung finden. Aber diese Erlösung ist Jesu Werk, nicht unser Werk. Und darum bleibt kein Verdienst für den, der Frieden gefunden hat unter dem Kreuz. Es wird uns manchmal vorgeworfen, wir überzeugte Gläubige nach dem Neuen Testament seien eingebildete Leute. Wenn das wahr ist, steht der Betreffende völlig falsch. Ein Christ soll seines Heils gewiss sein, bis zum Äußersten. Er soll dankbar sein, er soll froh sein. Aber eins kann er nie sein, nie. Er kann nie stolz sein. Paulus stellt die Frage, wo ist nun der Ruhm? Und er gibt die Antwort, er ist ausgeschlossen. Und das Wort Gottes fragt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Da ist kein echter Christ, der stolz sein kann auf seine Stellung, auf das Heil, das er hat. Ich sage noch einmal, er soll sicher sein, er soll froh sein, er soll dankbar sein. Wenn er stolz ist, dann ist irgendetwas falsch. Weiter, einige Grundgedanken. Die meisten heidnischen Religionen sind der Auffassung, dass die Götter in etwa sind, wie wir Menschen, dass sie nur alles besser und klarer können, dass der Mensch aber gut ist und dass er aus sich das Gute herausholen muss. Das ist ja einer der Grundgedanken der Buddhisten. Und einer ihrer Grundsätze ist der, sich selbst verwirklichen. Mir sagte einmal einer, der nach Amerika gefahren war, nach Kalifornien zum Buddhistencenter. Das Buddhistenzentrum dort hieß Self-Realization Center. Also ein Zentrum für Selbstverwirklichung. Der Gedanke, der dahinter steckt, der Mensch ist gut, er muss alles aus sich herausholen, dann wird er was. Der steckt ganz tief drin. Napoleon hat gesagt, Glück ist für mich die höchste Ausgestaltung meiner Fähigkeiten. Friedrich II. Hat gesagt, ich kann nur glücklich sein, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin. Immer der Gedanke, ich bin in Ordnung, aus mir lässt sich was machen. Und da kommt der Gedanke Gottes her und die Bibel sagt uns, nein. Du musst ganz neu werden durch das Wirken des Geistes Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass Gott ganz anders ist als wir. Und dass wir durch ihn und für ihn erneuert werden müssen. Wir sind, ganz einfach gesagt, auf die Gnade angewiesen, die Gott uns bietet. Und wir lesen in Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Da haben wir wieder den Gedanken, dass wir nichts zu rühmen haben. Paulus sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, wenn ein Mensch einmal erfasst hat, was das heißt, dass Gott ihn so liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um ihn zu erlösen, dann hat er etwas, dessen er sich rühmen kann. Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes Jesu Christi. Ich rühme mich der Tatsache, dass Gott mich so sehr liebt, dass der Sohn Gottes am Kreuz starb, um mich zu erlösen. Nun ein weiterer Gedanke. Die vielen Religionen, die von Menschen erdacht worden sind, haben kein Empfinden für Sünde. Das zeigt schon die oft brutale Art der Hinrichtungen. In der westlichen Welt bemüht man sich, eine Hinrichtung möglichst schmerzhaft und schnell durchzuführen. Da wird oft das Gegenteil gemacht. Dann die brutale Männerherrschaft. Das geht hin oder ging hin bis zur Beerdigung von Witwen, wenn ihr Mann gestorben war. Die kennen auch nicht das Wesen der Sünde. Aber viele Menschen in unserem Lande kennen das Wesen der Sünde auch nicht. Und darum gibt es so viele, die halten sich für in Ordnung. Ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die betrügen keinen. Die können sagen, bitte weiß mir eine einzige unrechte Mark nach, die mein Besitz ist. Es gibt eine ganze Menge Männer, die betrügen ihre Frau nicht, wenn sie 60 Jahre verheiratet sind. Das gibt es. Aber was ist denn das Wesen der Sünde? Das Wesen der Sünde ist unsere Selbstständigkeit gegenüber Gott. Unsere Selbstständigkeit gegenüber Gott ist nichts anderes als Aufruhr gegen Gott. Und all das begann doch ganz am Anfang der Menschheit. Wir lesen das doch schon auf dem dritten Blatt der Bibel. Die beiden ersten Menschen hatten das eine Verlangen, sein wie Gott. Ihn nicht mehr da oben lassen und uns hier unten, sondern sein wie Gott. Das ist das Wesen der Sünde. Ob sie sich in schmutzigen Dingen oder nur in meiner stolzen Selbstgefälligkeit eignet, das ist kein entscheidender Unterschied. Und unser Herr sagt, wie der aussehen soll, der ihm nachfolgt. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Hier muss ich kurz etwas erklären. Der Ausdruck sein Kreuz aufnehmen ist nach altem kirchlichen Sprachgebrauch so viel wie sein Leid aufnehmen. Heißt aber nicht. Das lässt sich an zwei Tatsachen ganz einfach sehen. Es gibt immer Menschen, die haben in ihrer Jugend kein Leid. Ich habe in meinem Leben Jahre gekannt, wo ich kein Leid hatte. Hätte ich ja kein Jünger Jesu sein können. Weiter. Ein Leid brauche ich nicht aufzunehmen. Das hängt an mir, kann ich nicht mal abschüttern. Sein Kreuz aufnehmen heißt nichts anderes, als zu seiner eigenen Hinrichtung gehen. Auf meine Selbstständigkeit verzichten. Es gibt auf der ganzen weiten Erde nur eine Antwort gegen die Sünde. Und die sagt uns das Neue Testament. Und die heißt, das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Unser Herr starb als unser Stellvertreter, um unsere Schuld zu sühnen. Und um seinetwillen und bei ihm können wir Vergebung unserer Sünden finden. Sehen wir weiter. Bei den meisten Religionen, die Menschen erdacht haben, steht am Ende der Verzicht, steht am Ende die Resignation. Beim Islam ist es das Schicksal, das muss ich hinnehmen. Beim Buddhismus ist es das Leid. Buddha hat gesagt, alles Leben ist Leid. Geboren werden ist Leid, lernen ist Leid, arbeiten ist Leid, krank sein ist Leid, alt werden ist Leid, Abschied nehmen ist Leid, sterben ist Leid, alles ist Leid. Und wonach sehnt er sich? Nach Nirvana. Und was sagt uns die Bibel? Und das wissen so wenige. Das Neue Testament bringt uns eine Botschaft der Freude. Wenn Paulus aufzählt, was die Frucht des Geistes ist, dann nennt er schon an zweiter Stelle die Freude. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Und dann folgen noch sechs andere Dinge. Aber an zweiter Stelle steht schon die Freude. Der Apostel Paulus schreibt den Philippern, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Der Herr Jesus sagt dem guten Knecht, der seine Arbeit getan hat, geh ein in die Freude deines Herrn. Die Psalmen beginnen mit der Feststellung, wer glückselig ist. Und als der Herr Jesus die Bergpredigt hielt, hat er angefangen mit dem Satz: glückselig die Armen im Geist. Er stellt zunächst fest, wer glückselig ist. Gott will uns glückselig haben. Und es ist ein Jammer, dass so viele, die für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein, so wenig von dieser Freude zeigen. Die nehmen nicht teil an dem Reichtum, den ihr Herr für sie bereit hat. Viele Menschen meiden Gott, weil sie nicht wissen, dass Gott uns froh machen will. Sie sind der Auffassung, das Wesen eines Christen besteht darin, eine Anzahl von Verboten zu halten. Leider gibt es so arme Christen, deren Christentum tatsächlich aus Verboten besteht. Aber Paulus schreibt: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Es ist etwas ganz Wunderbares, wenn man in Gemeinschaft mit Gott steht und in dieser Freiheit leben darf. Da muss ich auf den Tod zu sprechen kommen. Für alle ist der Tod ein Rätsel. Und für alle ist der Tod ein Grauen. Was sagen die Philosophen? Ich lasse einmal den Satz: Der Tod ist die Grundverlegenheit schlechthin. Können nicht Stellung nehmen. Die Bibel ist das einzige Buch, das den Tod begründet. Paulus schreibt: Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen und zu allen Menschen durchgedrungen. Der Tod ist die Folge der Sünde. Und weil Adam und Eva sündigten, kam der Tod in unser Leben, durchgedrungen zu uns allen. Die Bibel sagt uns auch, wie der Tod überwunden wird. Hebräer 2, Vers 14. Jesus Christus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Auf dass er alle die befreite, die das ganze Leben hindurch durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen sind. Ist das nicht ein herrliches Wort? Er will uns frei machen von dieser jämmerlichen Angst vor dem Tod, die doch von Natur jedem Menschen anhaftet. Und wie hat er es getan? Er hat durch den Tod, das heißt durch seinen Tod am Kreuz, den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das muss ich erklären. Der Teufel hat einen echten Anspruch auf jeden Sünder. Wenn da ein Sünder ist, kann er zu Gott sagen: der gehört mir, ist ein Sünder. Und dann kann Gott nicht anders sagen als: allerdings, die Sünder gehören dir. Und nun ist er hergekommen, hat die Macht der Sünde gebrochen, bringt Vergebung für alle, die sie haben wollen. Sie stehen nicht mehr unter der Macht der Sünde und er kann ihnen das ewige Leben schenken. Das geht bis zu dem herrlichen Satz, den Paulus spricht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Kann man sich etwas Schöneres denken? Die Bibel nennt Gott unseren Vater. Man stelle sich das Wort einmal vor. Und der Herr Jesus geht so weit zu sagen: Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Ein Christ, nein, überhaupt ein Mensch, braucht keinen anderen Mittler, um zu Gott zu kommen, als nur Jesus Christus. Ist das nicht herrlich? Ich bin nicht angewiesen auf einen Theologen, auf einen Priester, auf einen Pfarrer, auch nicht auf einen Evangelisten. Um Jesu willen kann ich direkt hingelangen zu dem großen Gott im Himmel. Als der Herr Jesus am Kreuz ausrief: Es ist vollbracht, da folgt ein ganz kleiner Satz in diesem Leidensbericht, mit dem ich früher gar nichts anzufangen wusste. Ich dachte, da steht da, was soll das eigentlich? Was geht mich das an? Da steht: Und der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke. Ich habe oft gesagt, warum steht das da eigentlich? Heute weiß ich es. Man muss dazu Folgendes wissen. Im Tempel gab es das Heiligtum. Da hinein gingen die Priester jeden Tag und opferten. Nur die Priester. Und dann gab es einen kleinen Raum, das Allerheiligste. Da stand die Bundeslade. Da war der eigentliche Sitz Gottes. Das Allerheiligste war vom Heiligtum getrennt durch den Vorhang. Und in das Allerheiligste durfte nur ein Mensch, nur der Hohepriester, und der nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, unter dem Schutz des Blutes des Opfers. Und als nun der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte, als er am Kreuz ausrufen konnte, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang. Da war der Weg zu Gott offen für jeden, der sich auf den Herrn Jesus stützt. Heute kann ein sündiger Mensch direkt hingelangen zum Herzen Gottes um Jesu willen. Etwas ganz, ganz Herrliches und Großes. Fordert Gott von denen, die zu ihm kommen, einen Verzicht? Ja. Er fordert, dass wir auf alles verzichten, was wir auf Kosten anderer bekommen. Ist das nicht recht? Er gönnt dir durchaus ein Auto, aber nicht das Auto, das du einem anderen stiehlst. Er gönnt dir deine Frau, aber nicht die, die du einem anderen wegnimmst. Er gönnt dir und gibt dir alles frei, bis auf das, was du anderen nimmst. Aber er will noch eins. Er will, dass du ihn anerkennst als seinen Herrn, als deinen Herrn. Das erwartet unser Herr von jedem, der zu ihm kommt. Ist das etwas Großes, etwas Übertriebenes? Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 14, und er, Jesus Christus, ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man das genau besieht, dann ist das etwas Wunderschönes. Erstens, der Herr erwartet nichts, was er nicht selbst auch getan hat. Er erwartet, dass wir ihm unser Leben geben, aber er hat sein Leben für uns gegeben. Er war der Sohn Gottes. Er kam aus der Herrlichkeit, um uns zu erlösen. Und jetzt erwartet er, dass wir unser armes, kleines Leben ihm weihen. Ach, wenn ein Mensch einmal erkennt, wer der Herr Jesus ist, dann will er ihm sein Leben geben. Dann will er nicht mehr sich selbst leben. Gebrauchen wir einmal den Ausdruck investieren. Stellen wir uns einmal vor, ich wollte in mich investieren. Alle meine Zeit, alle mein Geld, alles, was ich kriegen kann, immer für mich. Was bin ich dann für ein Narr? Ich investiere lieber bei meinem Herrn. Jetzt macht natürlich einer denken, ja, wenn ich so alt wäre wie du, dann würde ich das auch machen. Aber ich bin ja erst 20. Ach, mein lieber Freund, dann hast du ja herrliche Möglichkeiten. Du kannst dann vielleicht noch 60 Jahre lang bei Jesus Christus investieren und einmal sagenhaft reich sein da oben. Das ist doch viel vernünftiger, als wenn du fatt fährst, noch alles hier für dich anzulegen, nur für dich zu leben. Er, der wunderbar Große, er ruft uns in seine Gemeinschaft. Es geht bei allem einfach darum, ob wir noch ein Verständnis dafür haben, wer Gott ist. Der Gottesbegriff ist ja so verflacht. Einige Menschen brauchen den Namen Gottes ja nur noch in dummen Redensarten, die ich gar nicht einmal wiederholen möchte. Wenn wir noch einmal erkennen können, wer Gott ist. Er wird uns ja im ersten Satz der Bibel vorgestellt. Wir können es wissen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da müssen wir einmal anfangen nachzudenken, was das heißt. Dann fangen wir bei den Atomen an, dieser Wunderwelt im Kleinen, bis hin zu den Sternen und den Milchstraßen. Und dann schauen wir uns das Leben an, etwas so Herrliches. Wir Menschen bei all unserer Technik, wir können nicht eine einzige lebendige Zelle machen. Und die streut unser Vater aus über diese Erde in einer unendlichen Fülle. Und dieser ganz große Gott, der ruft dich und mich zu sich. Und was uns von ihm trennt, ist die Sünde. Und die können wir nie überwinden. Und dann hat er seinen Sohn gesandt und er hat unsere Schuld gesühnt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Die Bibel sagt von unserem Herrn, um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Und der Apostel Petrus schreibt den Gläubigen, ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Jesus Christus starb am Kreuz, damit wir Frieden finden könnten. Nicht nur für dieses Leben, Frieden für die Ewigkeit. Und unser Herr hat sich alle Mühe gegeben, uns zu zeigen, wie viel wichtiger die Ewigkeit ist als das ganze Erdenleben. Denken wir einmal an das bekannte Wort. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Ach, wie laufen sie alle umher und versuchen noch etwas mehr von dieser Welt zu kriegen. Und unser Herr, der sagt uns, und wenn du alles hättest, hat noch nie einer gehabt. Selbst die, die 10 Milliarden Dollar haben, die haben noch lange nicht alles. Aber wenn du alles hättest und böstest dann deine Seele ein. Wissen wir, was das heißt? Wir alle haben ein Kleinod. Das ist wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Und das ist in Gefahr. Und das gilt es in Sicherheit zu bringen. Und dazu zeigt unser Herr uns den Weg. Er stellt hier weiter die Frage, und was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Und später hat er die Frage beantwortet mit den Worten, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat sein Leben gegeben, auch für dich, auch damit du frei werden möchtest von aller Schuld. Du kannst zu ihm kommen, wenn du willst. Was du mitbringen musst, sind zwei Dinge, Buße und Glauben. Der Apostel Paulus sagt, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, die sind beide erforderlich. Buße ist das Nein zu mir selbst, ist die Kapitulation vor Gott, ist das Ende aller Anstrengungen, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Und Glaube ist das Vertrauen, das wir in Jesus Christus setzen, in ihn und in sein Erlösungswerk am Kreuz. Und nun fordert er dich auf, kommet her zu mir. Das war immer seine Aufforderung. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn solche hier sind, Menschen, die keinen Frieden haben, Menschen, die nicht wissen um die Ewigkeit, Menschen, die unglücklich und zerrissen sind, kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Was wird dir, wenn du zum Herrn kommst? Er hat uns eine wunderbare Verheißung gegeben. Er hat uns gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sollte jedem viel Mut geben. Wenn du dich jetzt hier fragst, soll ich kommen oder soll ich nicht? Kann ich es wagen? Wird er mich annehmen? Beruf dich auf sein Wort. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ruft dich zum Leben. Er ruft dich zu sich und zu Gott. Ob du kommst, das ist deine Sache. Niemand kann dich zwingen. Niemand kann dich abhalten. Dein Los liegt in deiner Hand. Darin liegt der ungeheure Ernst einer jeden Verkündigung. Wenn du sein Angebot ablehnst, wirst du einmal niemandem einen Vorwurf machen können, als nur dir selbst. Und wenn du sein Angebot annimmst, wirst du niemandem preisen können, als nur ihn. Möge Gott dir schenken, dass du Jesu Ruf vernimmst und dass du heute kommst. Wir wollen aufstehen und beten.